Es regnete. Der pausenlose Regen wäre nicht weiter schlimm gewesen, wenn das Zelt noch trocken gewesen wäre. Wenn irgendetwas noch trocken gewesen wäre. Der Schlafsack zum Beispiel. Meine Socken. Die letzten Kekse in der Kekspackung. Wenigstens der dritte Band von Abenteuer der lebenden Mumien, den ich mir eingepackt hatte, für den Fall, dass es im Lager mal langweilig würde. Neben mir hatte sich Lia ihren Schlafsack über den Kopf gezogen, als wäre sie eine Raupe, die sich jetzt in aller Ruhe verpuppen und erst beim ersten Sonnenstrahl als Schmetterling wieder ans Tageslicht kommen wolle. Im Küchenzelt nebenan schepperte es. Unter den schwarzen Planen hatten die Jungs offenbar den Versuch gestartet, ein Feuer zu entfachen. Jahrelange Erfahrung mit allerlei indianischen und sonstigen Tricks des Feuermachens schien heute nicht zu fruchten. Die Küche blieb kalt, die Nudeln roh und die Stimmung, das entnahm ich den gereizten Wortwechseln da draußen, näherte sich unweigerlich ihrem Tiefpunkt. Wir wären jetzt einfach alle nach Hause gegangen, wenn das nicht bedeutet hätte, mehrere Stunden lang im Regen durch den nassen Wald zu stapfen, bis zum kleinen Bahnhof oder wenigstens bis zu einer Straße, an der unsere Eltern uns abholen konnten. Ich schloss die Augen und warf mich auf die andere Seite, stieß dabei gegen Struppis Gitarre. Es gab einen stumpfen, scheppernden Schlag. Am Feuer sitzen und Lieder zur Gitarre singen. So hatte meine Mutter sich das vorgestellt. Schwierig ohne Feuer. Irgendwo im dicken Liederbuch fand sich bestimmt auch ein Regenlied. Aber nach Singen war hier offenbar niemandem zumute. Und wie lange die Gitarre die Feuchtigkeit noch aushalten würde, war mir auch ein Rätsel. Konnten Gitarren schimmeln wie altes Brot? Oder morsch und muffig werden wie meine Kekse? Lia konnte es wissen, denn im Gegensatz zu mir war sie nicht zum ersten Mal im Lager. Aber Lia verpuppte sich ja gerade. Da durfte man vermutlich nicht stören. Ich blieb meinen eigenen Gedanken und Fragen überlassen. Ich wollte doch nie Abenteurer werden. Schon gar kein Abenteurer im Regen. Vielleicht in der Wüste. Das stellte ich mir in diesem Moment ganz verlockend vor. Trockenheit, Wärme, Licht. Gekochte Nudeln und knusprige Kekse. Dafür würde ich auch rülpsende Kamele in Kauf nehmen. Wie kam ich darauf, dass Kamele rülpsen? Hatte ich das in irgendeiner Tiersendung gesehen? Oder war es der erste Fieberwahn? Und wieso fand ich das alles trotz allem doch irgendwie gemütlich? Wieso genoss ich es sogar ein bisschen, mit einer ganzen Gruppe von Kindern im Regen zu überleben? Wer schon mal versucht hat, ungekochte Nudeln zu knappern, der kann sich ungefähr vorstellen, wie hungrig wir waren. Irgendwann warf Niklas seine abgekaute Spaghetti-Nudeln in hohem Bogen aus dem Zelt und stand entschlossen auf. »Ich suche jetzt trockenes Holz«, sagte er. »Gibt's doch gar nicht«, brummelte René. »Es gibt garantiert was«, sagte Niklas, »unter einem hohen Baum oder an einer Schutzhütte.« Er sah mich an. »Kommst du mit?« Es war klar, was er wollte. Mich auf die Probe stellen. Das wollte er. Ich konnte nicht Nein sagen, obwohl mir trockene Spaghetti in diesem Moment immer noch lieber waren als nasse Unterhosen. »Müssen wir Struppi nicht Bescheid sagen?«, fragte ich. Niklas schüttelte den Kopf. »Wir sind ja gleich wieder da. Die werden ganz schön Augen machen, wenn gleich das Feuer brennt.« Ich beneidete ihn um seine Zuversicht. Gab es zu so viel Optimismus ebenfalls einen Pfadfinderspruch, ähnlich wie »Allzeit bereit?« Ich musste unbedingt im Pfadfinderhandbuch nachschlagen. Wir stapften los. Niklas ging so entschlossen, als habe er einen genauen Plan. An der ersten Wegkreuzung ging er einfach nach links. Und als sich kurz darauf drei Wege trafen, nahm er den rechten. »Hier gibt es garantiert was«, sagte er. »Aber ich glaube kein Holz«, wagte ich noch einzuwenden. Der Regen lief mir übers Gesicht. Meine Haare klebten mir in der Stirn. Mein letztes Paar Socken war durchweicht. Ich überlegte, ob ich nicht gleich die Schuhe ausziehen und barfuß weitergehen sollte. Der Waldboden quatschte unter unseren Füßen. Niklas antwortete nicht. Er ging so schnell, dass er fast rannte. Dicke Tropfen fielen aus den Baumkronen. »Hast du denn eine Ahnung?« rief ich, aber er schien mich nicht zu hören. Und nach etwa einer Viertelstunde fand er tatsächlich etwas. Eine halb zerfallene Hütte. Das Dach stand noch und hatte die Außenwände trocken gehalten. Diese Wände waren aus rohen Latten gezimmert, von denen bereits einige fehlten, während andere nur noch an einem Ende befestigt waren und herabhingen. »Genau, was wir brauchen«, stellte Niklas fest. »Hast du die Plane?« Ich hielt die Plane bereit. Niklas griff entschlossen zu und zerrte an der Latte. Sie gab ganz leicht nach. Ich steckte sie unter die Plane. Niklas griff nach einer zweiten. Nimm ich zu viele, bat ich. So ganz geheuer war mir die Fundstelle nicht. Niklas reichte mir die zweite Latte. Eine noch. Er packte die dritte Latte, zog und stieß einen wilden Schrei aus, ließ die Latte los und presste die Hand an seinen Bauch. Was ist? Mein Herz schlug wie verrückt. Da war ein Nagel drin, wimmerte Niklas. Lass sehen. Nein. Ich hatte schon mein Allzeitbereitpäckchen herausgezogen, klappte es auf. Desinfektionsspray. Zeig die Hand. Zögernd streckte mir Niklas seine Hand hin. Mir wurde beinahe schlecht, als ich die tiefe, schmutzige Wunde sah, aus der ein schmaler Strom Blut rann. Aber ich riss mich zusammen, desinfizierte so, wie meine Mutter das bei mir immer machte, nahm dann das größte Pflaster, das ich finden konnte, und klebte es säuberlich über die Verletzung. Ich brauche einen Verband, flüsterte Niklas. Ich packte also noch eine Mullbinde aus und wickelte sie ungefähr so um die Hand, wie ich es im Handbuch gesehen hatte. Gut, dass ich an Biene geübt hatte. Die Enden schlitzte ich mit Herrn Tetzels Fahrtenmesser auf und knotete sie zusammen. Wir müssen zurück zu den Zelten, sagte ich, als ich mein Allzeitbereitpäckchen wieder verschlossen hatte. Niklas nickte. Er war sehr blass und sah elend aus mit seinen nassen Haaren und den Regentropfen, die ihm wie Tränen übers Gesicht liefen. Ich schnappte mir die beiden Latten und stolperte los. Niklas folgte mir. Kurz darauf standen wir an einer Wegkreuzung, an die ich mich nicht erinnern konnte. Links, sagte Niklas. Rechts, sagte ich. Wir starrten uns eine Weile an. Wenn wir jetzt falsch gehen, dann, fing Niklas an. Rechts ist richtig, bestimmt, behauptete ich. Ich war mir überhaupt nicht sicher, aber das wollte ich Niklas nicht zeigen. Ich war wütend auf ihn, weil er mich im Regen in den Wald geschleppt hatte. Und das, obwohl er mir jetzt auch ein bisschen leid tat. Ich gehe nach links. Niklas marschierte einfach los. Das stimmt nicht. Doch, du hast keine Ahnung. Wer ist denn hier der Pfadfinder? Niklas umklammerte mit der linken Hand sein rechtes Handgelenk. Er funkelte mich an. Du kommst doch aus der Stadt. Du weißt gar nichts. Und du wirst nie ein richtiger Pfadfinder. Das sage ich dir. Ich rang nach Luft. Geh doch allein, schrie ich dann. Gut. Niklas stapfte davon. Ich sah ihm nach und versuchte mich zu beruhigen. Er ging falsch. Ich war mir sicher. Und es war völlig klar, dass ich ihn nicht allein lassen konnte. Ich konnte ihn auch nicht zwingen, mit mir den anderen Weg zu nehmen. Also ging ich ihm nach. Hier waren wir nämlich schon, sagte Niklas, als ich ihn eingeholt hatte, ohne mich anzusehen. Ich sah mich zweifelnd um. Der Wald sah aus, wie der Wald überall aussah, fand ich. Dicke Bäume, dünne Bäume, an den Wegrändern Himbeersträucher und Schachtelhalm. Auf dem Weg hatten sich große Pfützen gebildet, die mir nicht so bekannt vorkamen.